Willkommen beim Podcast von The Female Traveler. Hier geht es um die Geschichten von Frauen, die reisen. Um ihre kleinen und großen Abenteuer, um Erfolgserlebnisse und Rückschläge. Wie uns eine Reise verändern kann und was so toll daran ist, alleine unterwegs zu sein. Freu dich auf spannende Interviews und persönliche Erfahrungsberichte. Mein Name ist Sarah Glöckner. Schön, dass du zuhörst. Liebe Ursula, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Danke für die Einladung, liebe Sarah. Freue mich sehr.
Vielen Dank, dass wir hier bei dir sein dürfen. Wir sind in Rating. Ich hatte gar keinen weiten Anfahrtsweg von Köln. Und wir kennen uns aus der Female Traveler Community und hast schon an ein paar Community-Treffs, den Online-Treffs, teilgenommen, was mich natürlich sehr freut. Und wir wollen heute über deine Reisen sprechen, die du, also hohes Alter finde ich, ist nicht der richtige Begriff, aber kurz vor der Pension.
Ja, noch das macht. Ist richtig. Ich bin 66 und eigentlich noch sehr reiselustig und möchte auch noch weiterhin reisen. Und im letzten Jahr habe ich mir überlegt, nach Alaska zu reisen.
Und da habe ich mir gedacht, dazu müssen wir unbedingt miteinander sprechen hier im Podcast, weil ich finde, das kann ja nur Mut machen, allen Frauen, die ähnlich alt sind oder älter. Es gibt wirklich in der Community einige Frauen, die 60, 70 sind und alleine reisen. Und ja, hier sind wir und ich bin sehr gespannt. Alaska, du hast, glaube ich, relativ spontan einen Flug gebucht?
Nein, habe ich nicht. Nein. Okay. Ich habe im Februar einen Flug für Juli gebucht. Also ich habe die Flugpreise und die Flugzeiten schon so ein, zwei Wochen beobachtet und dann habe ich mich entschieden zu buchen. Und obwohl man ja denkt, Alaska ist so fast auf der anderen Halbseite der Erdkugel, kommt man da relativ gut hin. Und zwar gibt es Direktflüge ab Frankfurt am Main, direkt nach Anchorage. Und die meisten Europäer nehmen auch diese Flüge.
Das ist schon mal ein guter Tipp vorab. Also Frankfurt ist sowieso ein sehr gutes Drehkreuz, muss ich sagen. Und gerade, okay, jetzt haben wir es auch nicht so weit nach Frankfurt, da können wir mit dem ICE durchfahren in einer Stunde.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, seit 14 Jahren, berichte ich meinen Freunden immer, wenn ihr mal ab Frankfurt abfliegt, dann solltet ihr einen Tag vorher anreisen. Ich sage es schon über ein Jahrzehnt, ich selbst habe das aber nicht gemacht. Ich dachte, der Flug geht um 14.10 Uhr, da hast du reichlich Zeit, morgen nach Frankfurt zu reisen. Hatte auch die Fahrkarte, alles kein Problem, natürlich zusammen mit dem Ticket gebucht und bin am Abend vor dem Abflug sehr unruhig ins Bett gegangen und habe mir überlegt, wenn da jetzt was zwischenkommen könnte, was würdest du machen? Und habe am Abend noch Plan B aufgestellt. Am Tag des Abflugs wache ich morgens auf, dusche mich, mache das Radio wie jeden Morgen an und höre, dass die Bahnlinie zwischen Düsseldorf und Frankfurt Flughafen gesperrt ist und wahrscheinlich den ganzen Morgen nicht freigegeben wird.
Und dann kam Plan B.
Dann kam sofort Plan B. Also ich habe noch mal eine halbe Stunde später die Nachrichten gehört, habe das so eingeschätzt, dass der Zug wahrscheinlich nicht vor 13 Uhr wieder rollt und habe nur noch meinen Rucksack genommen und das Auto und bin im Eiltempo mit dem Auto nach Frankfurt am Main gefahren und musste das Auto dort im Parkhaus dann leider 3 Wochen parken.
Das ist teuer.
Ja. Das war teuer.
Das geht aber, also gut, du hattest es jetzt anders geplant. Generell kann man aber wirklich am Flughafen auch ganz gut, wenn man es eine Zeit im Voraus plant, dann ist es gar nicht so teuer, sein Auto dort stehen zu lassen.
Das ist richtig, aber das war ja wirklich spontan. Gut, was sollte ich machen? Sonst wäre der Flug weg gewesen und ich wollte Alaska ja erleben.
Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, nach Alaska zu fliegen?
Meine Tochter war ein Jahr zuvor in Alaska. Sie war zweimal dort. Also einmal so 3 Wochen hat ihr sehr gut gefallen. Sie hat da Menschen kennengelernt, mit denen sie sich angefreundet hat und ist dann das erste Mal war sie im Juni dort und am zweiten Mal im September 2024. Und sie hat gemeint, das würde mir auf jeden Fall gefallen. Stimmt ja auch, also ich bin so ein bisschen berg- und wasseraffin. Und dann habe ich mich im Februar entschieden, das im Sommer anzugehen, ob meines hohen Alters, wollte ich das nicht zu sehr hinausschieben. Und meine Tochter hatte sich dann aber kurzfristig entschieden, auch nochmal rüber zu fliegen, um ihre Freunde zu treffen. Und war dann, also fast zur gleichen Zeit, wie ich da, also es hat sich so 7, 8 Tage überschnitten. Und die Absprache war dann, wenn es möglich ist, dass sie mich vielleicht am Flughafen begrüßt, weil ich hier die ganze Nacht geflogen bin. Ich hatte mir ein Mietauto reservieren lassen am Flughafen. Da habe ich gedacht, naja, ist vielleicht auch nicht schlecht, aus dem Flieger direkt ins Auto, wenn du dann von deiner Tochter mal so chauffiert wirst. Weil ich wirklich ein bisschen Bedenken hatte mit dem Verkehr in Anchorage. Aber die Bedenken waren also eigentlich völlig unbegründet. Ich hätte genauso gut alleine fahren können, auch nach dem Flug. Also das ein ruhiger Verkehrslage auf den Straßen, überhaupt keine Raschauer, breite Straßen. Die Alaskaner sind sehr freundlich, also wäre gar kein Problem gewesen.
Wie viel Zeit hattest du eingeplant? Wie lange wolltest du vor Ort sein?
Ich wollte 3 Wochen vor Ort sein.
Und ungefähr, was hast du jetzt gesagt, 8 oder 10 Tage war deine Tochter dann mit
dabei?
Ja,
genau. Ich hatte 10 Tage das Auto gebucht. Dann war sie aber vor Ort und dann habe ich gedacht, ich könnte das Auto vielleicht noch 3, 4 Tage länger brauchen und habe dann vor Ort gefragt und konnte das Gott sei Dank zu den gleichen Konditionen verlängern und habe das dann auch gemacht.
Was hast du noch vorbereitet von Deutschland aus? Ich weiß, du hast damals irgendwie gesagt, so okay, ein Zelt kaufe ich mir vielleicht vor Ort. Also du hattest, okay, das Auto hast du gebucht?
Ja. Das Auto habe ich gebucht und ich habe so 2, 3 Unterkünfte vorab gebucht. Also einmal in Anchorage selber, in einem Hostel. Es gibt also eigentlich nur ein Hostel. Und deswegen ist es schlau, dieses Hostel, wenn man denn in diesem Hostel übernachten will, langfristig vorzubuchen. Die ganze Welt hat nur dieses eine Hostel in Anchorage zur Verfügung. Ansonsten hast du Hotels oder Airbnbs, die sind aber alle teurer. Und das ist wirklich ganz angenehm, in diesem Hostel erstmal anzukommen. Vielleicht kommen noch einige andere an, aber man hat sofort ein Gespräch, man hat Tipps, man fühlt sich geborgen. Es ist ein gemütlicher Aufenthaltsraum, ist relativ sauber, das Hostel. Also eine sehr schöne Atmosphäre kann ich wirklich nur empfehlen. Also es ist nicht total günstig, amerikanische Verhältnisse halt. Aber für Alaska ist es schon günstig. Das lohnt sich. Und das ist zentral gelegen, man kommt da gut hin. Ob mit dem Leihauto, du kannst aber auch genauso gut mit einem Bus dorthin fahren, öffentliche Verkehrsmittel direkt ab Flughafen benutzen, das geht genauso.
Viele stellen sich unter einem Hostel immer Mehrbettzimmer und Gemeinschaftsdusche vor. Ist es so? Oder ich weiß, dass man in Hostels, und das kann man auch schon länger, auch private Räume mit eigenem Bad buchen kann. Also Hostel heißt nicht automatisch Mehrbettzimmer. Was hattest du?
Ich habe tatsächlich ein Mehrbettzimmer gebucht. Ich weiß gar nicht, ob es auch Einzel- oder Doppelzimmer gibt in dem Hostel. Habe ich, glaube ich, nicht nachgefragt. Und ich glaube, als ich gebucht hatte, so im April, war auch gar nichts anderes mehr frei. Also man muss sich das ja wirklich vorstellen, ein Hostel dort, die ganze Welt ist dort zu treffen.
Was ja eigentlich echt gut ist.
Ja.
Toll ist.
Ist auch eine nette Atmosphäre, also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Nette Mitarbeiter. Zusätzlich zum Hostel hat man auch die Möglichkeit, im Garten zu zelten. Das geht auch noch. Das habe ich nämlich bei meiner Rückreise dann von meiner Rundtour gemacht. Inzwischen hatte ich dann das Zelt gekauft. Ich hatte geplant, ein Zelt zu kaufen. Und bei meinem zweiten Aufenthalt im Hostel habe ich tatsächlich im Garten gezeltet.
Also du bist angekommen, deine Tochter hat dich netterweise vom Flughafen abgeholt. Du hast die erste Nacht in einem Hostel verbracht.
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
Meine Tochter ist mit dem Auto zu ihren Freunden gefahren.
Das Auto war weg.
Ja, genau. Ich todmüde, sofort ins Bett. Natürlich gibt es eine Gemeinschaftsdusche und Toilette, aber ich fand es sauber. Ich bin dann irgendwie ziemlich schnell ins Bett gegangen. Ich hatte wunderbarerweise auch so Vorhänge ums Bett, weil Alaska im Juli ist sehr lange hell. Also je nachdem, bin eigentlich nicht so empfindlich, aber dadurch konnte ich noch besser schlafen. Und am nächsten Morgen nach dem Frühstück bin ich von meiner Tochter wieder, ich will nicht sagen abgeholt werden, aber sie stand dann mit dem Auto da und es ging sofort los. Ich gab ein bisschen den Takt an. Erstmal einkaufen, Lebensmittel für eine Woche und das Zelt. Und da sie sich schon ganz gut auskannte in Anchorage, sind wir dann zu 2, 3 Läden gefahren Und da sind wir ziemlich lange, haben wir da verweilt, weil ich doch wegen der Preise etwas überrascht war.
Also eher teuer.
Ziemlich teuer.
Und hattest du, also für ein Zelt braucht man ja vielleicht auch eine Isomatte und einen Schlafsack und so, wenn man in diesem Zelt, hattest du das alles?
Ja, ich hatte den Schlafsack mit und die Isomatte und wusste, dass ich dort einen Kocher kaufen werde, ne, weil die in Kochermodule manchmal unterschiedlich sind. Deswegen, ich hatte kein passendes für Amerika, deswegen habe ich gedacht, Kocher und Kartusche kaufe ich dort und das Zelt dann eben auch. Da gehen wir einfach zu einem Outdoor-Laden oder zum Walmart und gucken uns da um.
Okay, und das war ja unkompliziert.
Nee. War nicht. Es gab kein Zelt. Ich hatte ein Zelt in Europa ausgesucht. Meine Tochter instruiert, sie sollte bitte das Zelt bestellen, was sie nicht gemacht hatte. Und es war in dem Tag, als wir in den Outdoor-Läden waren, kein Zelt da, was also jetzt günstig genug war und für zwei Personen nur. Ja, also kein Zelt.
Und dann?
Sind wir trotzdem auf Tour gegangen. Weil ich hatte eine Tour geplant von Anchorage in Richtung Denali, über den Denali Highway nach Glenallen und wieder zurück. Und ich wollte auch keinen wertvollen Urlaubstag nur wegen dem Zelt verlieren. Außerdem waren wir, ich glaube, wir sind immer so kreuz und quer durch Anchorage. In allen Läden waren wir, aber es gab kein Zelt. Und dann habe ich entschieden, nein, dann fahren wir ohne Zelt.
Ihr habt, glaube ich, zwischendurch dann auch einfach mal im Auto geschlafen, ne?
Wir haben, in der Zeit, wo ich mit meiner Tochter unterwegs war, haben wir nicht im Auto geschlafen. Danach war ich ja noch mit dem Auto unterwegs und da habe ich dann zwei Nächte im Auto geschlafen. Das ist richtig.
Ja, man muss sich nur zu helfen wissen.
Muss ja ein bisschen flexibel sein, ne? Ja, also in der ersten Nacht hatten wir kein Zelt und haben dann so am Nachmittag eine Hütte gesucht. Also es gibt auch Hütten, haben wir immer so geguckt bei Airbnb und bei Booking.com, was so angeboten wird. Wir wollten aber nicht viel Geld ausgeben und sind dann, also ziemlich in der Hauptstraße gab es so 5, 6 Hütten an einem Campingplatz zu mieten. Ja, da haben wir dann angerufen, beziehungsweise sind direkt hingefahren und die hatten auch tatsächlich noch eine Hütte frei. Man muss auch ein bisschen optimistisch sein, dass man immer irgendwo unterkommt und dann klappt das auch.
Hast du deine, weil du jetzt gerade sagst, ihr habt angerufen, hast du dir eine SIM-Karte besorgt oder hat deine Tochter eine?
Meine Tochter hatte eine.
Und die war ja dann aber weg nach ein paar Tagen. Und dann
ja, aber die brauchte ich, also wir brauchten die eigentlich auch gar nicht. Sie hatte eine und sie hat da versucht anzurufen, aber ich meinte, ich weiß nicht, ob sie denn Verbindung hatte. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren, das war auch direkt an der Hauptstraße. Das war überhaupt kein Problem. Und die hatten noch, weiß ich nicht, 1, 2 Hütten frei. War auch nicht so schönes Wetter und dann haben wir die direkt gemietet. Aber ich muss aber dazu sagen, das war eine sehr einfache Hütte. Toilette draußen.
Gut, aber
keine Dusche.
Ja gut, Camping halt. Aber es war ja klar, dass ihr nicht den ganzen Urlaub in dieser Hütte verbringt.
Nein, nur diese eine,
ne?
Nacht. In der zweiten Nacht hatte ich vorgebucht in Talkeetna. Das ist ein Ort, von dem man den Denali sehen kann, also früherer Name Mount McKinley. Und da geht auch die ganze Welt, trifft sich in Talkeetna und da muss man einfach auch vorbuchen, egal ob Campingplatz oder Zimmer. Und ich hatte wohlweislich im Februar schon ein Doppelzimmer gebucht, weil Einzelzimmer gibt es ja nicht, ne? Doppelzimmer sowieso. Und aus dem Grunde hat mich meine Tochter eigentlich auch begleitet, weil das zweite Bett sowieso auch immer da war.
Wie ging es dann weiter? Also welche Route seid ihr dann gefahren oder was habt ihr gemacht an den Stops? Also seid ihr gewandert? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir sind von Anchorage über Wasilla nach Norden, also in Willow ungefähr, haben wir das erste Mal übernachtet und sind dann nach Talkeetna. Und dort hatten wir uns überlegt, da gibt es in der Nähe einen Creek, also einen Bach, wo man Golf schürfen könnte. Und das fanden wir jetzt sehr cool und wollten uns das ganz gerne ansehen. Jetzt muss man natürlich diesen Bach finden. Da hatte ich einen ganz genialen Einfall. Es gibt nämlich ein Touristikunternehmen, das fährt zu diesen Bächen, muss man buchen, weiß ich nicht, kostet so $100. Und ich hatte gesehen, wann diese Touren starten, so ungefähr. Und dann gibt es ja nur eine Straße. Also war jetzt nicht so schwierig, an die Straße sich zu stellen und zu warten, bis diese Agentur vorbeikommt. So war der Plan. Und dann mal zu gucken, wo die hinfahren und auch in die Richtung zu fahren.
Clever.
Ja, der ist sofort aufgegangen, der Plan. So, wir sind in die Straße eingebogen, da stand das Auto schon da. Und wir haben uns dann nur an diesen Bus gehangen. Aber die sind ja auch clever, die Amerikaner. Die haben das natürlich sofort bemerkt, weil wir die einzigen beiden Autos auf der Straße waren. Und dann haben die sich erst ein bisschen überholen lassen. Wir sind dann weitergefahren und zum Schluss haben sie uns aber nochmal überholt und wir haben die Straße sozusagen gefunden. Irgendwann war allerdings die Staatsstraße in eine Privatstraße über. Und da ist diese Agentur weitergefahren und wir haben uns aber, weil wir ja noch, also ich war ja noch relativ frisch, ich habe mich nicht getraut, auf diese Privatstraße zu fahren, wenn irgendwas passiert wäre. Also da war ich noch nicht so ganz sicher, ob ich mich das trauen sollte. Und meine Tochter wollte das auch nicht unbedingt und dann haben wir einfach geparkt und haben den nächstbesten Bach genommen und haben da geschürft. Und auch dort war Gold.
Aha.
Ja, nicht cool. Viel, aber das war ganz nett.
Ja, witzig. Witziges Erlebnis.
Ja, fand ich auch. Ja. Wir hätten da sehr viel Spaß dran.
Was ich mir jetzt denke, wenn ihr da so alleine unterwegs seid, was ist mit Bären? In Kanada gibt es ja durchaus Bären, oder?
Ja.
Wahrscheinlich nicht überall, aber...
Ja, da war ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so viele Bären gab. Aber meine Tochter war sehr beunruhigt. Wir haben uns schon vom Auto entfernt. Wir sind ein Stück ja zu dem Bach gelaufen. Da war ich noch nicht so sensibilisiert, was Bären anging. Ich meine, es war mein zweiter Tag in Alaska. Da war ich noch nicht so ganz im Thema.
Ein bisschen Naivität hilft manchmal
auch. Ja, genau. Ne? Also es ist wirklich, wir haben überhaupt nichts gesehen an Tieren oder an Menschen natürlich auch nicht. Aber da war einfach auch gar keiner. Und am nächsten Tag, also dann haben wir in Talkeetna Abendprogramm gemacht, also was gegessen. Das ist ein sehr interessantes kleines Dörfchen, touristisch zwar, aber da trifft sich, wie gesagt, die ganze Welt. Das ist sehr spannend. Und am nächsten Tag sind wir dann in Richtung Denali Park gefahren, weil wir an dem übernächsten Tag den Denali sozusagen erwandern wollten, also die zwei Touren machen wollten.
Und da hattest du eine Unterkunft auch schon gebucht?
Ja, habe ich auch eine Unterkunft, ja. Weil Denali ist auch so ein Knotenpunkt. Auch die ganze Welt trifft sich da wieder, musst du eigentlich früh deine Unterkunft sichern.
Wie war das Wetter zu dem Zeitpunkt?
Sehr gut. Trocken, ein bisschen Bewölkung, hohe Bewölkung, denn den Nali, den sieht man nur ein Drittel des Jahres, war super gut zu erkennen.
Also gute Reisezeit.
Ja.
Okay, und dann seid ihr da, hast du gerade schon gesagt, die Gegend ein bisschen erwandert.
Im Denali Park haben wir eine Wanderung gemacht. Ja, das war so halbtages, Dreivierteltag Wanderung und haben uns dann das Nationalparkgebäude noch angeschaut und einen Film noch angeschaut, was man so im Nationalpark macht. Und das Dorf davor, da gibt es ja auch mal Touristikläden, haben wir uns auch angeschaut. Dann war ein Elch auf der Straße. Da muss man natürlich auch mal 10 Minuten einplanen. Ne? Aber es war sehr nett. Wirklich, war ein wunderschöner Tag.
Ihr habt alle Touren selber geplant, oder? Hattest du auch was gebucht?
Nein. Das ist übersichtlich, kann man gut machen. Ich muss dazu vielleicht sagen, die Straße im Denali-Nationalpark ist seit einigen Jahren gesperrt. Und die ist nicht ganz durchgängig. Man kann nicht bis zum Ende. Ungefähr nur ein Drittel konnte man befahren mit den offiziellen Bussen. Autos sowieso nicht. Und die soll erst 2027 wieder durchgängig sein. Da gab es ein Unwetter, da ist die Straße verschüttet worden und schneller geht es einfach nicht, weil die Sommer sehr kurz sind und in der Zeit konnte man die wohl nicht wiederherstellen. Okay. Deswegen konnten wir nur so am Anfang mobil sein, den Rest hätten wir dann alles zu Fuß gehen müssen, aber das war jetzt für unsere Reiseplanung unglücklich, weil wir hätten ja auch noch das Mietauto, das hätten wir ja dann 4-5 Tage stehen lassen müssen da. Also haben wir nur das erste Drittel sozusagen mit dem offiziellen Bus bereist, haben eine schöne Wanderung gemacht und sind dann wieder zurück.
Okay, und wie ging es dann weiter von da aus?
Am vierten Tag sind wir dann in Richtung Denali Highway. Ich hatte mir vorgenommen, das war mein großer Wunsch, den Denali Highway zu befahren.
Weil das ein besonderer Highway ist in Alaska?
Ja, ist es. Der führt entlang der Alaska Range. Also du siehst sozusagen das ganze Programm, ein 4000er nach dem anderen. Also das wollte ich mir wirklich nicht entgehen lassen.
Ja, das glaube ich. Das klingt gut. War es so, wie du es dir vorgestellt
hast? Absolut. Also das Wetter ist dann etwas schlechter geworden. Man hatte nicht immer klare Sicht. Mit noch besserem Wetter wäre es natürlich das absolute Highlight gewesen, sag ich mal. Aber so war es auch schon unbeschreiblich. Große Weite, große Höhe, der Schnee, die Ruhe, Blumen überall. Also kann man sich nicht schöner denken. Allerdings Schotterstraße.
Und das kann anstrengend werden.
Ja, du kannst, also wir sind selten schneller als 30, 35 Stundenkilometer gefahren. Bevor ich nach Alaska geflogen bin, habe ich mir so diverse Routen von Reiseunternehmen angeschaut. Und es gibt nur ganz wenige Reiseunternehmen, die diesen Denali Highway fahren. Und in den Reiseführern wird eben auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Schotterstraße ist, dass wenn du da Probleme hast mit den Reifen, mit dem Auto, das ein bisschen komplizierter sein könnte. Deswegen bietet es sich einfach an, sehr langsam zu fahren.
Und vielleicht auch darauf zu achten, dass der Mietwagen alles mitversichert hat. Sowieso ein guter Tipp, glaube ich, immer, wenn man einen Mietwagen hat, gerne, auch wenn es ein bisschen teurer ist, vielleicht am besten ganz ohne Selbstbeteiligung, aber eben so Reifen, Scheibenschutz und so.
Genau, also ich hatte auch den Mietwagen ohne Selbstbeteiligung gemietet, hatte vorher auch verschiedene Anbieter angefragt, auch über den Automobilclub gefragt und habe mich dann, ich weiß gar nicht mehr für wen entschieden, aber das war nicht ganz billig, aber du musst da ganz sicher sein, dass alles mitversichert ist.
Das ist überhaupt ein guter Tipp, auch sich vorher mal Reiseunternehmen anzugucken, was die so für Touren anbieten. Da kann man sich ja dann auch seine eigenen zusammenstellen, wenn man weiß, okay, natürlich fahren die Highlights an, ist ja klar.
Ja.
Und sich dann daran orientieren.
Genau, die Normalroute ist eigentlich immer vom Denali Park nach Fairbanks und dann auf der anderen Seite über Delta Junction wieder nach Süden. Und der Denali Highway ist sozusagen die Abkürzung einmal quer rüber. Aber Schotter. Und es gibt nur eine einzige Übernachtung auf dem Highway. Wenn man jetzt schneller fährt, 50 Stundenkilometer, sage ich jetzt mal, kann man den Highway in einem Tag schaffen. Aber das hatte ich jetzt nicht so geplant, weil ich mir eigentlich die Landschaft anschauen wollte, vielleicht doch mal einen Bären treffen, also auf Abstand. Und deswegen habe ich von Anfang an geplant, in der Mitte in einer Lodge zu übernachten.
War ja bestimmt auch ein Erlebnis, oder?
Also eine super Lodge. Also wer immer diesen Denali Highway befährt, sollte unbedingt an dieser Alpine Lodge übernachten. Das ist ein Erlebnis, wirklich.
Wo du es gerade nochmal angesprochen hast mit dem Bären, hast du einen gesehen?
Nein. Leider nicht. Da hätte ich gerne, auf dem Denali Highway hätte ich gerne einen, also in Abstand hätte ich gerne einen Bären gesehen.
Aber gut, es ist auch sonst, du hast eben schon von Elchen erzählt.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich, entdeckt man ja trotzdem viele tolle Tiere und.
Ja, da waren nicht so viele Tiere unterwegs, aber es war einfach eine grandiose Landschaft.
Auf jeden Fall zu empfehlen.
Ja. Also für Abenteurer, also ich habe vorher, ich bin ja schon ein bisschen älter, noch nicht oder wenig Vergleichbares gesehen. Riesige Weiten, das unglaubliche Gefühl von Freiheit, ja, und trotzdem aber irgendwie auch so eine Sicherheit, fand ich so. Du hast ja vorhin gefragt nach Handys beziehungsweise Karten, da hast du auf dem ganzen Highway keinen Empfang, also.
Es kann auch nicht schaden zwischendurch.
Nein, also wenn du jetzt wirklich eine Panne hättest oder irgendein anderes Problem, musst du einfach warten, bis das nächste Auto vorbeikommt. Deswegen war es eben so wichtig, auch am Anfang für eine Woche Verpflegung dabei zu haben. Das Zelt unter Umständen. Ach, das muss ich jetzt vielleicht noch einfügen. Auf dem Weg zum Denali Highway sind wir noch in Kentville in einen Supermarkt. Einfach nur noch mal so rein, um sich zu vergewissern, ob alles an Bord ist. Und da hatten sie ein Zelt. Jetzt habe ich natürlich sofort gekauft, sodass wir wirklich safe über diesen Highway fahren konnten. Wir hätten da also jetzt auch eine Woche campen können, bis das nächste Auto kam.
Sehr gut. Also ein bisschen sich versorgen und ein bisschen vorplanen sollte man dann schon.
Absolut. Ja. Und es sind in der Regel, haben wir so beobachtet, so 2-3 Autos triffst du schon am Tag.
Das ist aber echt nicht viel.
Ja.
Ja, ist ja schön. Ich meine, das war sehr positiv gemeint jetzt. Ja. Also es ist ja, ist doch toll, wenn man was macht, was nicht alle machen auch.
Ja, also diesen Weg kann ich wirklich nur empfehlen, ne? Das ist ein großes Abenteuer. Also auf 2 Tage aufgeteilt kann man das super machen. Ja, ich fand es jetzt nicht zu gefährlich und sensationell von der Landschaft.
Und dann wart ihr auf der anderen Seite?
Genau, auf der anderen Seite hatte ich schon gespäht nach Campingplätzen, damit jetzt endlich mal das Zelt zum Einsatz kam. Und dort haben wir auch tatsächlich einen wunderschönen Campingplatz gefunden. Aber das war tatsächlich im Bear County. Also du solltest deine Lebensmittel in diese Bärenschränke einschließen und die waren schon sehr tricky zu öffnen für uns Menschen. Also da waren mit Sicherheit Bären unterwegs.
Aber das ist ja auch, finde ich, ganz spannend, wenn man dann sowas mal mitmacht. Also auch wenn man keinem Bär begegnet, was ja vielleicht ganz gut ist auch, Aber so die Erfahrung zu machen, wie das dann da, also dass man die Lebensmittel einschließen muss. Und das ist ja schon, ja, macht es ja nochmal ein bisschen aufregender und abenteuerlicher.
Also abenteuerlich war auch sehr, in dieses Zelt aufzustellen. War jetzt nicht so ein Vierszelt. Also war ein bisschen, von der Konstruktion war es so ausgelegt, dass du mit Heringen arbeiten musstest. Dabei hatte ich mir aber überhaupt nichts gedacht. Aber der Boden in Alaska ist eben nicht sehr heringfreundlich. Das heißt, wir bekamen diese Heringe überhaupt nicht in den Boden und mussten dann in der ersten Nacht so ein bisschen experimentieren. Also die Abspannen, Spannleinen haben wir dann so an Bäumen festgemacht, am Auto und am Tisch. Hat aber geklappt.
Wollte gerade sagen, geht auch, ne?
Ja, vielleicht wäre es da nicht verkehrt, ein bisschen Erfahrung zu haben, ne?
Ja.
Wie man so ein Zelt auch ohne Heringe aufstellen kann und daran schlafen kann.
Vielleicht, wenn man das Zelt eher aus Deutschland mitbringt, möglicherweise, dann kann man es ja auch zu Hause im Garten schon mal aufbauen.
Ja, das ist natürlich, hab ich deshalb nicht gemacht, weil das mir zu viel Gepäck war. Also ich habe eine sehr leichte Unterlage und einen Schlafsack, einen sehr, sehr leichten. Ich wollte mit wenig Gepäck reisen und meine Tochter hat sich die Campingutensilien bei ihren Freunden in Alaska ausleihen können.
Okay. Und dann, deine Tochter musste ja bald vielleicht mal wieder zurück?
Wenn sie nicht zurückgemusst hätte oder sie abgeholt worden wäre, was immer noch in der Diskussion war von ihren Freunden, dann wäre ich vielleicht runter bis Valdez gefahren. So ging das nicht. Ich musste sie ja irgendwie wieder nach Anchorage zurückbringen. Und dann sind wir über Glenalen, das Wetter wurde immer schlechter, auch dann über die Palma-Route wieder zurückgefahren.
Und dann war es alleine.
Dann haben wir noch das Auto gewaschen, weil das Auto musste wirklich gewaschen werden, obwohl ich das ja noch ein paar Tage länger hatte, aber das sah furchtbar aus, muss ich schon sagen. Ja, dann war ich alleine und bin in Richtung Soldotna, wollte ich fahren. Und habe dann festgestellt, dass das wirklich ein sehr, sehr langer Weg ist. Hätte ich aufgrund der Karte gar nicht gedacht, aber war sehr lang. Wetter wurde schlechter. Campingplätze, ja, waren auch spärlich vorhanden. Und ja, das war ein bisschen unglücklich an dem Tag.
Und was hast du dann gemacht? Wie hast du dich entschieden?
Ja, der Campingplatz, an dem ich war, den hat mir meine Tochter empfohlen, weil sie da auch schon mal war, an dem Silak Lake, sehr weit westlich. Da hat mir aber wirklich jemand so unglücklicherweise den letzten Standplatz direkt vor der Nase weggeschnappt. Und dann bin ich wieder ein Stückchen zurück in Richtung Cooper Landing. Und da habe ich dann wirklich noch einen Platz ergattern können. Also das war ziemlich schwierig. Das war ein Wochenende. Obwohl das Wetter schlecht war, also wenn das Wetter gut gewesen wäre, hätte ich gar nichts gefunden. Das Wetter war schlecht, es wurde immer schlechter und so konnte ich dann wirklich einen Platz erhalten. Und dann wurde es so schlecht, auch wieder im Bärenland, ne? Also Bear County, Bären überall. Es regnete in Strömen und dann habe ich mich wirklich entschieden, das Zelt gar nicht erst aufzubauen, sondern auf dem Campground im Auto zu schlafen.
Das klingt nach einer guten Entscheidung, wenn man das schon dabei hat.
Wie gesagt, es regnete schon, es wäre alles nass geworden. Das hätte gar keinen Sinn mehr gegeben. Ne? Aber im Auto, das war ganz gut, ich bin nicht so groß. Ich habe da eine wunderbare Nacht verbracht.
Und wie hast du dann weitergemacht? Du warst dann noch wie viele Tage alleine unterwegs?
Dann war ich noch mit dem Auto, ich glaube 4 Tage noch alleine unterwegs. Habe dann noch eine Wanderung gemacht oder immer wieder kleine Wanderungen gemacht und dann das Auto abgegeben. Und dann bin ich, also zurück nach Anchorage, das Auto abgegeben und dann mit dem Bus nach Seward. Ja, und ich wollte unbedingt mit der Alaskan Railway, wollte ich unbedingt fahren. Aber auf dem Hinweg von Anchorage nach Seward gab es schon gar keinen Platz mehr. Ich konnte also nur zurück mit der Eisenbahn fahren. Bin ich also hinzu mit dem Bus und zurück mit der Eisenbahn. Und das habe ich aber unterwegs online alles gebucht.
Und das ist eine besonders schöne Eisenbahnstrecke.
Ja, also man sollte, eigentlich ist es auch ganz gut mit dem Zug bis zum Denali zu fahren. Wunderschöne Strecke, aber da kommst du irgendwie nicht weiter. Da musst du wieder den Bus nach Fairbanks nehmen. Das war ein bisschen ungeschickt, fand ich, oder hätte auch viel Zeit gekostet. Und ich wollte ja unbedingt diesen Denali Highway fahren. Also habe ich mich im Norden nicht oder gegen den Zug entschieden, aber im Süden unbedingt den Zug genommen. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen.
Also theoretisch könnte man das aber auch wahrscheinlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, ne? Wenn ich mir keinen Mietwagen, also du hast gesagt, okay, im Norden wird es dann vielleicht ein bisschen komplizierter.
Genau, vom der Zug fährt bis, also eigentlich fährt er bis Fairbanks, sehe ich gerade, aber im Sommer ist er nicht durchgefahren. Dann musste man auf den Bus umsteigen. Oder der fährt sehr lange, glaube ich, sehr. Also man braucht wirklich ewig, bis man in Fairbanks ankommt. Meine Tochter im Jahr zuvor konnte nicht durchfahren, die ist umgestiegen in den Bus. Und dann hier runter, auf der anderen Seite, kommst du nur mit dem Bus.
Gut, aber es geht.
Ja, es würde gehen. Ja, es gibt Überlandbusse und es würde gehen. Ja, also den Denali Highway kannst du dann nicht befahren. Und du kannst natürlich auch nicht unbedingt da stoppen, wo du gerne stoppen möchtest.
Ich würde auch einen Mietwagen nehmen.
Also hier von Anchorage nach Swart, da ist es super, den Zug zu nehmen. Für eine Strecke auf jeden Fall, weil der Zug eine andere Strecke fährt als die Straße. Und der fährt wirklich genauso an Gletschern vorbei, durchs Land. Ich habe einen Bach gesehen mit einer Lachswanderung, also da kannst du auch Bären sehen und Elche. Und der Zugführer, der sagt dir jedes Ereignis, was er gerade sieht, sagt er an. Und dann der ganze Zug bewegt sich von der rechten zur linken Seite, um das dann auch zu sehen. Das ist schon ein Erlebnis. Also das hat mir gut gefallen. Das ist auch nicht so lang. Das sind so 5-6 Stunden. In den Norden ist die Strecke wesentlich länger, weil der Zug ja auch nicht so schnell fährt.
Es ist ja auch schön, wenn man sich nach dem Roadtrip mit dem Mietwagen einfach mal hinsetzen kann und entspannt rausgucken kann.
Auf jeden Fall.
Waren 3 Wochen eine gute Zeit oder war es zu lang, zu kurz?
Also zu lang auf gar keinen Fall. Vielleicht ein bisschen zu kurz. Jetzt muss man ja immer das Wetter auch mit einplanen. Also wenn ich besseres Wetter gehabt hätte, dann hätte ich sagen können, definitiv zu kurz. Da ich aber zwischendurch ja mal so 2 richtige Regentage hatte und hier im Osten auch nicht so Topwetter, würde ich sagen, war in Ordnung mit den 3 Wochen. Also in 3 Wochen kann man schon eine ganze Menge sehen.
Also du hast gesagt, okay, du hast den Flug, klar, den Flug gebucht, sowieso Mietwagen und 1-2 Unterkünfte. Gibt es noch irgendwas, was ich beachten sollte? Also es ist recht teuer, hast du schon gesagt. Ich muss mich darauf einstellen, dass auch, wenn ich mich selbst verpflege, dass ich da genügend Budget einplane.
Ja.
Gibt es noch was du vielleicht im Nachhinein irgendwie anders gemacht hättest oder wo du sagst, okay, auf jeden Fall sollte man das und das machen in der Vorbereitung oder eventuell auch vor Ort?
Also was ich vielleicht, wenn ich nochmal reisen würde, wahrscheinlich auf jeden Fall machen würde, von Vissa aus mit der Fähre nach Valdez. Also wenn du ein Mietauto hast, dann kannst du entweder von Anchorage nach Vissa oder du fährst von Anchorage über Palma Glenal nach Valdez und dann einmal mit der Fähre. Weil dieser Chugach Nationalpark, diese Fjordlandschaft, die ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Und da wäre es schon schön, die sich mal ein bisschen näher anzuschauen. Das würde ich vielleicht machen und war eigentlich auch so ein Wunsch. Und was auch ein Wunsch war, ein Flug von Chitina oder Kenny Lake über den Wrangell Mountain. Da hatte ich vorgesehen, einen Flug zu machen, weil dieses Gletschergebiet, das ist fast halb so groß wie die Schweiz. Muss wohl riesig sein. Und das hätte ich mir ganz gerne mal von oben angeschaut. Also zu Fuß kann man da eigentlich auch nicht viel erleben, weil das so riesig ist. Aber so ein Flug, würde ich als Tipp sagen, ist bestimmt sensationell.
Vielleicht zieht es dich ja nochmal nach Alaska?
Weiß ich nicht. Das gibt ja noch so viel anderes auf der Welt, ne?
Was möchtest du denn gerne noch sehen? Was steht denn noch auf deiner Liste?
Ja, ganz oben auf der Liste steht die Umrundung des Kailash.
Hilf mir, wo der ist.
In Tibet, West-Tibet.
Wie hoch ist das?
Der Kailash selber, weiß gar nicht, wie hoch der ist, über 6000 Meter. Also die Umrundung bewegt sich so auf 5200 Meter Höhe. Und das sollte machbar sein.
Ja, ich habe es nicht so mit Höhe. Ich glaube, für mich ist das nicht.
Also die Runde nennt sich Kora. Da gehen viele Buddhisten, gläubige Buddhisten um diesen heiligen Berg herum. Der Berg selber darf nicht bestiegen werden. Der Einzige, der einmal eine Erlaubnis hatte, den Berg zu besteigen, war Reinhold Messner. Und der hat aber darauf verzichtet. Ja, und ich würde ganz gerne einmal diesen Berg umrunden.
Wie lange braucht man dafür?
3-4 Tage, mehr ist das nicht. Das sind 50 Kilometer ungefähr.
Ah ja, okay, das geht ja.
Ja, aber mit der Höhe, ne?
Ja, natürlich.
In 4 Tagen ist das erledigt, sag ich mal. Aber du musst ja vorher eine Höhenanpassung machen. Dann musst du erst dorthin kommen. Das ist nicht so ganz einfach. Ja, dann kannst du auch nicht ohne Begleitung dorthin gehen. Die chinesische Obrigkeit ist da sehr streng. Also das muss alles gut organisiert werden. Und das wäre eigentlich so angedacht für, war eigentlich angedacht für den November, aber weil ich jetzt krank geworden bin, fühle ich mich jetzt körperlich noch nicht so fit. Also vielleicht im nächsten Mai, Mai 2027 oder November 2027. Also immer nur im November oder im Mai, weil da die trockenen Jahreszeiten sind, sodass du auch gutes Wetter hast und nicht in irgendwelche Schwierigkeiten kommst.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr aufregenden Projekt.
Jetzt bereite ich mich schon ein bisschen vor. Hast gesehen, ich habe schon ein Buch über Tibet da liegen, also um da ein bisschen sich einzulesen und dem näher zu kommen. Und ich weiß auch noch nicht, also alleine kannst du das nicht machen, da musst du eine Trekking-Agentur wählen und ich bin noch nicht sicher, ob ich eine in Nepal wähle oder eben hier in Deutschland schon.
Wenn du hier in Deutschland unterwegs bist, bist du mit dem VW-Bus unterwegs. Du hast dir einen angeschafft, oder?
Ja, genau.
Das ist noch nicht so lange her.
Nein, das war mein Lebenstraum, einen VW-Bus zu besitzen, um in dem Bus immer zu campen und zu schlafen. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich diesen auch den Traum umgesetzt habe. Das ist mir im letzten Frühjahr gelungen. Und jetzt bin ich noch ein bisschen in der Probephase mit dem Bus.
Aber du warst, ich weiß, letztes oder vorletztes Wochenende oder so, vor kurzer Zeit an der Nordsee.
Ja.
War schön.
Ja, geht wunderbar. Also ich, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen in der Eingewöhnung. Ich glaube, bin immer noch ein bisschen umständlich, was so die Haptik angeht beim Zelten. Bin da immer noch ein bisschen eingeschränkt. Das ist ja neu für mich, so einen Kühlschrank dabei zu haben. Ja, aber und ich habe immer nur kurze Reisen damit gemacht. Geplant war eigentlich, auf längere Touren zu gehen. Deswegen mein Gepäckträger fürs Fahrrad, damit ich denn vor Ort mit dem Fahrrad natürlich auch ein bisschen mobil bin.
Ja, kann ja alles noch kommen.
Ja.
Wenn du, also du hast ja jetzt bald dann Zeit.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also in den Sommerferien werde ich zu Hause sein. Das werde ich mal wirklich genießen, wenn wenig Leute hier im Ruhrgebiet sozusagen in Nordrhein-Westfalen sind und nicht ständig diese überfüllten Urlaubsgebiete zu erleben. Ne? Aber dann nach den Ferien soll es gemach losgehen.
Das Schöne ist ja auch in der Nebensaison ist es oft sehr viel günstiger. Das ist ja leider wirklich ein Nachteil, wenn man auf die Ferien angewiesen ist.
Wobei ich muss sagen, ich habe den Bus ja jetzt ungefähr ein Jahr und ich habe aber schon festgestellt, dass auch in der Nebensaison inzwischen, anders als noch vor 20 Jahren, sehr viele pensionierte Menschen, Rentner, ältere Leute und natürlich auch Familien mit kleinen Kindern unterwegs sind.
Auf jeden Fall, Campen ist auch kein Billigurlaub mehr. Also da werden teilweise Preise aufgerufen, wo ich mir denke, okay Leute, ja, wenn man sich das durch zwei teilt, vielleicht, aber als Alleinreisende.
Ja, also da kannst du genauso gut ein Zimmer für nehmen. Also bin ich auch ein bisschen überrascht. Aber ich bin auch überrascht davon, dass du auch in der Nebensaison, also Vor- und Nachsaison, die Wochenenden eigentlich schon fast meiden musst, weil es so voll auf den Campingplätzen ist und besser während der Woche irgendwo dich einbuchst.
Und es ist auch nicht so, wie sich viele vorstellen, einfach hinfahren und ankommen und stehen bleiben. Nee, vor allem nicht, wie du sagst, an Wochenenden. Da muss man durchaus vorbuchen, kann nicht ganz so spontan auftauchen.
Ja, genau. Dieses Spontane, was ich vielleicht noch vor 20 Jahren erlebt habe, man fährt irgendwo hin, die freuen sich, dass du vorbeikommst und du kannst auch bleiben, so lange wie du möchtest. Die Zeiten sind vorbei, glaube ich. Ne?
Ich finde es richtig toll, Ursula, was du alles machst. Jetzt vor allem auch noch, was du vorhast, nach deiner, wenn es jetzt dann in die Pensionierung geht. Es ist richtig mutmachend, finde ich, für alle Frauen aus der Community, die sich vielleicht noch nicht so trauen. Was würdest du Frauen raten, die gerne alleine los wollen, aber denen so ein bisschen der Mut fehlt? Hättest du Tipps?
Also was mir jetzt auch nochmal sehr geholfen hat und was ich richtig klasse finde, so Formate wie The Female Traveler, sich anzuhören, sich zu trauen, vielleicht erstmal sich zu zeigen, zu hören, wie andere reisen, was andere für Ideen haben, für Tipps geben. Also den Austausch, der ist ja so monatlich einmal, ne, den finde ich wirklich sinnvoll und hilfreich. Natürlich kannst du auch bei Facebook, gibt es ja auch die verschiedenen Gruppen, aber The Female Traveler, finde ich, macht sehr viel Mut und sind nette Frauen dabei. Da braucht man keine Scheu haben, dass man sich da, weiß nicht, blamiert oder sich nicht traut oder so. Das ist wirklich ganz offen und sehr hilfreich, würde ich erstmal sagen, für die ersten Sachen.
Das freut mich. Das ist, genau so soll es sein. Und das ist sowieso ein guter Tipp, sich auszutauschen, auch mit Freundinnen vielleicht oder Kolleginnen oder so. Und einfach, ja, eben nachzufragen oder sich Meinungen einzuholen oder die Bedenken vielleicht auch einfach zu äußern.
Ja, und du gibst ja auch immer ganz gute Tipps, ne? Wenn irgendeine Messe ist oder ein Community-Treff, also von irgendwie alleinreisenden Frauen, dass man, wenn es in der Nähe ist, vielleicht auch einfach da mal vorbeifährt und mal schaut, ja, wer ist denn da so unterwegs? Sind die mir sympathisch, die Menschen? Wie machen die das? Wo waren die überall? Und dann, glaube ich, kommt man da schon ganz gut auf den Weg.
Also unbedingt auch den Newsletter abonnieren. Da gibt es immer Tipps zum Alleinereisen. Ja. Liebe Ursula, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, war mir ein Vergnügen.
Mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir konnten ganz vielen Frauen Mut machen, solche Reisen auch zu wagen, egal in welchem Alter. Und ja, wenn es vielleicht Fragen gibt zu deiner Reise, dann doch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich dir sehr viel Spaß und ganz tolle Reisen, wenn du dann jetzt bald Zeit dafür hast. Noch mehr Zeit.
Dankeschön.
Gerne, mach's gut.
Tschüss.
Super, du hast bis zu Ende gehört. Dir hat die Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung. Noch mehr Infos rund ums Alleinereisen findest du auf thefemaletraveler.de. Bis zum nächsten Mal.